ich habe was mitgebracht, wo ich gerne mit euch teilen würde, wo bei uns in der Gemeinde in Bern seit einigen Wochen bzw. Monaten schon dran im Reden, wo ich merke, das bewegt wirklich einiges im Leben von Menschen. Und bevor ich aber auf das zu reden komme, würde ich ganz gerne mal mit euch eine Bibelstelle anschauen, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Nehmen wir jetzt mal noch, man kann nicht zu einer Gemeinde gehören, die zu Foursquare gehört in der Schweiz, ohne dass man die Bibelstelle kennengelernt hat. Lukas 4. Lukas 4, Vers 18 und 19.
Ja, weil sie die nicht kennen.
Oder kennen sie doch nicht, gell?
Sie kennen es vom Original.
Also, Lukas 4, 18 und 19. Ich brauche die Stelle nur als Sprungbrett. Ich werde euch die nicht auslegen, ich hole da Schwung. Und dann kommen wir auf das Thema, wo hier angesprochen wird. Es ist die Situation, Jesus war etwa 30-jährig und er hat begonnen, seinen öffentlichen Dienst anzufangen. Er war in der Wüste, hat 40 Tage lang gefastet, hat dort interessante Begegnungen gehabt, das wisst ihr, nehme ich mal an, wenn ihr gleich ein bisschen schon die Bibel gelesen habt, wisst ihr, dass er dort nicht einfach nur Fuchs und Hase getroffen hat, sondern auch der Repräsentant von der finsteren Welt, die Bibel nennt ihn Teufel. Das ist eine Realität, ist einfach nur eine Erfindung, wo man Kinder Angst machen kann. Man kann nicht Jesus haben, man kann nicht Engel haben, man kann nicht die übernatürliche Welt haben, so wie sie die Bibel beschreibt, die Gutwelt, dort wo Gott ist, ohne dass man gleichzeitig auch bewusst sein muss, dass es auch eine finstere Welt gibt. Die Bibel redet über das Ganze, das ist eine Tatsache, das ist ein Fakt. Er hat die Begegnung dort gehabt, die Bibel hat ihn versucht, wie sagt man da, auf seine Seite zu holen, so quasi, dass Jesus das macht, was er ihm so vorgibt. Das hat er bis heute gern vor mit uns auch. Jesus ist aber nicht drauf eingegangen. Dann hat er die Zeit hinter sich gehabt. Dann ist er heimgekommen in die Gegend, wo er gewohnt hat, nach Nazareth, wo er aufgewachsen ist, oder? Und ist in die Synagoge gekommen. Und wenn du 30 bist bei den Juden, dann bist du, wie sagt man da, spirituell volljährig. Ab 30 haben Juden die Möglichkeit, in der Synagoge über die Bibel zu reden. Und wäre ernst genommen. Vorher nicht so. Man hat dann Jesus die Möglichkeit gegeben, dort den Bibeltext vorzulesen und dann auch was dazu zu sagen. Und das ist jetzt der Hintergrund von dieser Geschichte. Und der Bibeltext heißt folgendermaßen, der vorliest. Und das ist auch wichtig, das ist nicht Tradition, dass man dann sagt, ah, ich schaue mal gleich ein bisschen, was ist das für ein Text, der mir gefällt. Ah ja, der hier, haben wir es gerade rot angestrichen, den lese ich jetzt vor und sage den Leuten, was geht. Sondern da war, wie sagt man da, so ein Zyklus. Und das war da. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Elenden oder den Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, und den Unterdrückten, dass sie in die Freiheit hinausgeleitet werden sollen, und damit ein Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Und als er das Buch zumachte, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden und sagte, heute ist dieses Wort der Schrift vor euren Ohren erfüllt. Bon. Da passiert was ganz Interessantes. Jesaja, das ist ein Jesaja-Text, Jesaja 61. Jesus liest es vor, das hier alles, und sagt, setzt sich hin, da hat man, wie hier, tut man in der Synagoge redet man, man steht auf, wenn man den Bibeltext vorliest, und setzt sich her, wenn man auslegt. Wie hier, ich bin bloß nicht aufgestanden vorhin. Als ich hergekommen, dann hat er gesagt, das hat sich heute vor euren Ohren, Sie haben es ja gehört, oder? Vor euren Ohren hat sich das heute erfüllt. Oder mit anderen Worten, das bin ich. Hier wird über mich geredet, das ist mein Auftrag. Ich habe das genannt, das Kerngeschäft von Jesus. Das Kerngeschäft von Jesus. Ich denke, wer gleich ein bisschen in Firmen oder Kulturen sich auskennt, oder? Da hört man immer wieder auch den Begriff, das ist unser Kerngeschäft, oder? Die einen fräsen Löcher in die Wände und sagen, das ist unser Kerngeschäft, die anderen bohren Löcher in den Boden, die anderen machen irgendwelche, stellen irgendwelche Produkte her und es ist ihr Kerngeschäft und damit machen sie eigentlich ihr Geld, damit verdienen sie ihren Lebensunterhalt, dort sind sie auch gut. Jesus hat auch ein Kerngeschäft gehabt. Er ist nicht gekommen auf die Erde, um hier Ferien zu machen, soll gleich ein bisschen schauen, wie es hier so geht bei seinen Geschöpfen, sondern er ist gekommen mit einem klaren Auftrag. Er ist gekommen, Johannes 3, Vers 16 ist ja der Bibeltext, wo immer ein Fußballstadion so hergestellt wird, ist der John 3,16. Oder manche Fußballspieler haben das für einen Bibelsteher gehabt. Jetzt dürfen sie ja nicht mehr, oder? Und da heißt es also, sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist sein Job. Hier auf die Erde zu kommen, um uns ewiges Leben zu geben. Um Rettung zu bringen und ein neues Leben. Und da gehört ein klein bisschen mehr dazu, als uns einfach der Weg in den Himmel zu ebnen. Es gehören verschiedene Sachen dazu, und unter anderem auch, dass er uns gute Nachricht bringt, als elende Menschen, als die manchmal auch ein bisschen arm im Leben drin stehen. Es gehört dazu, dass er Menschen Heilung bringt, das hat er immer wieder gemacht. Wenn ihr das Neue Testament lest, Evangelien, werdet ihr feststellen, Jesus hat so viele Menschen geheilt. So viele Menschen, die zu ihm gebracht waren, sind, hat er Heilung in ihrer Leben hineingegeben. Und noch was, er hat immer wieder auch finstere Mächte aus Menschen rausgejagt. Immer wieder, ich hab dann, nachdem mir das Thema wichtig war, habe ich gleich ein bisschen nachstudiert im Neuen Testament und mal geschaut, was da so alles vorkommt. In dem Zusammenhang ist es extrem spannend, wie viel mal Jesus Menschen in Freiheit führt, die in Gefangenschaften sind. Finsterer Mächte mäßig. Die unterdrückt waren, die nicht frei sind. Weil einer von seinen Aufgaben, von seinem Kerngeschäft gehört, dass er Gefangene in Freiheit führt. Dass er Menschen frei macht aus, ich nenne es gern, aus Gebundenheit. Was Jesus nie gemacht hat, hier, textmäßig, er ist nie in Gefängnisse gegangen, ja, so guerillamäßig mit Dynamitstangen, hat erst die Wächter eingeschläfert und so, dann hat er alle Gefangenen rausgeholt. Hat er nie gemacht. Nie. Von daher kann man sagen, wenn das hier steht, dass er Gefangene Freiheit verkündigt, dann ganz sicher nicht in einer befreienden Art und Weise, so quasi Befreiungstheologie-mäßig, dass er Leute irgendwo aus menschlichen Unterdrückungsverhältnissen rausgeholt hat. Nein, das hat er nie gemacht. Aber was er gemacht hat, ist, er hat Menschen aus geistlichen Unterdrückungsverhältnissen rausgeholt. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, was hat denn das heute mit uns zu tun, oder? Hier in der aufgeklärten 21. Jahrhundert in der Schweiz, in Rheinau, sowas ist doch finsteres Mittelalter, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Ich war schon ein paar Mal in Indien in den letzten Jahren. Meine Indien-Freunde, die Arbeiter und Kinder, die in Slums aufwachsen müssen, von Bombay. Und sie machen das seit bald 20 Jahren. Sie haben ein Waisenhaus angefangen und sie gründen Gemeinden in Gegenden, wo bis jetzt noch nie jemand von Jesus erzählt hat. Ich war dort mit dabei schon ein paar Mal und es ist noch interessant, wenn du in Gegenden kommst, wo Leute zum ersten Mal einen weißen Mensch sehen. In Indien, das gibt es noch. Ist wirklich interessant. Was ich auch nicht gewusst habe, da ist, dass es in Bombay etwa 700.000 Frauen gibt, die sich prostituieren. 700.000. Das ist eine Stadt mit 16 Millionen Leuten, die dort wohnen. Und warum machen sie das? Weil sie keine andere Wahl haben zum Überleben oft. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Kinder das dort entstehen, wenn man so will. Und die Kinder sind in der Regel, die wachsen, ich habe eine Begegnung gehabt mit einer Frau, da sie mich gefragt, kannst du noch kommen für die beten? Frauen vielleicht Anfangs 30, AIDS, Todeskandidat, 4 Kinder. Kein Mann. Und das ist dort reiherweise unsere Freunde, nehmen sich den Leuten an, nehmen sich den Kindern an, geben den Kindern Zukunft, geben ihnen Ausbildung, ernähren sie. So Daycare-Center haben sie dort in dem einen Slum 2. Und wir unterstützen sie dort seit Jahren. Und manche nehmen sie dann in ihre Kinderheim auf, einfach wo keine Zukunft ist für die. Aber über das will ich nicht reden. Was ich reden will, ist, als ich dort war, habe ich jedes Mal Begegnungen gehabt mit Menschen. Wir haben von Jesus erzählt. Wir haben Menschen die Möglichkeit gegeben, Jesus kennenzulernen. Dort haben wir immer wieder auch Leute Jesus angenommen. Ich weiß noch, als wir das erste Mal dort waren, haben wir für eine Frau betet, die dort ihre Leben Jesus gegeben hat, ihn persönlich eingeladen hat. Und als wir für sie betet haben, hat sich auf einmal Wahnsinniges abgespielt, anders kann man dem nicht sagen. Die Frau, man hat ihre Hände aufgelegt und dann auf einmal hat die Frau begonnen, wie verrückt sich zu verkrampfen. Auf den Boden gefallen, hat sich gewälzt, hat eine Sprache angefangen zu reden, wo sie gar nicht gelernt hat. Das hat sie gar nicht können. Meine Freunde schauen mir und sagen, die hat die Sprache, die kann die nicht, das ist unmöglich, das reden wir hier nicht. Und mit der Frau sind Sachen passiert, wo man nicht, das kannst du nicht normal menschlich nachvollziehen. Das war, hat sich eine finstere Macht manifestiert. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende hat die Macht aus der Person raus gesagt, wir haben so einen Kreis drum umgebildet, haben gebetet und dann haben wir von Jesus angerufen. Dann hat die Macht gesagt, ihr seid mir hier zu stark, ich muss raus. Die Frau war auf dem Rücken gelegt, auf dem Rücken. Und ist auf dem Rücken rausgelaufen. Probier das einmal. Leg dich mal her und probier mal aus dem Rücken da zur Tür raus. Auf dem Rücken da zur Tür raus zu laufen. Mal schauen, ob du es schaffst. Das kriegst du nicht fertig. So was habe ich noch nicht gesehen. Vorher. Es hat mir Augen geöffnet. Es hat mir Augen geöffnet für eine Welt, die es gibt, die es auch hier gibt. Als ich letzten November wieder in Indien war, haben wir so ein paar Seminare gemacht für Leiter und für Pastoren, Leute, die meinen, mithelfen leiten. Und da war am letzten Seminar, das wir gemacht haben, in der Bombay-Gegend, war dort ein junger Mann, der hat sein Leben für sieben Monate damals vorher Jesus übergeben. Und dort war ich der Gedanke, dass er an dem Nachmittag erzählt von seinem Leben, was Jesus tut hat. Und als der Mann, der Junge, versucht hat zu reden, hat er nicht können. Hat einfach nicht reden können. Einfach nicht. Hat nicht reden können. Und dann letztendlich haben wir es in Silo und haben dann sind wir im Programm weitergefahren, anschließend für den Mann betet. Und wie das gleiche Zeugs passiert, wie das bei der Frau dort so. Also die Erfahrung zu machen, das ist ein Mensch, der hat sein Leben Jesus übergeben. Absolut, da war der Heilige Geist in ihm drin. Und gleichwohl waren noch irgendwelche Reste da. Er hat nicht mehr, als die Mächte begonnen haben, über ihn der Macht zu übernehmen, der hat nicht mehr den Namen Jesus aussprechen können. Er war nicht mehr Herr seiner selbst. Aber als wir für ihn betet haben, irgendwann einmal nach einer Zeit, hast du gemerkt, jetzt muss das Zeugs gehen, jetzt muss es raus. Und auf einmal hat sich sein Gesicht verändert, seine ganze Art ist wieder normal geworden, hat wieder Strahlen begonnen und hat wieder Jesus arbeiten können und den Namen von Jesus aussprechen. Warum erzähle ich das alles? Ich möchte euch ja gleich ein bisschen auf einen Bereich sensibilisieren, den es gibt und den es auch hier bei uns gibt. Denkt nicht, dass weil wir Aufklärung haben seit einigen Jahrhunderten, in Europa keine finstere Mächte mehr um sind. So quasi so ein unsichtbarer Zaun um Europa rum, schon in der Schweiz vielleicht, so mit Strom geladen, wo sie alle hängen bleiben im Mucker oder wo versuchen irgendwo reinzukommen und es nicht geht. Denkt es nicht. Ich habe das Gefühl, in Indien rechnet man viel mehr mit dem. Das ist es ganz normal, die Leute wissen, dass es das gibt. Sie wissen es. Sie versuchen auch, das ist glaube ich nicht eine gesunde Art und Weise, aber sie machen es, die Mächte zu nutzen, um sich Vorteile zu verschaffen im Leben. Schwarze Magie, weiße Magie, was auch immer. Die nutzen das, sie leben damit und in der Regel sind sie abhängig davon. Und es macht ihr Leben kaputt. Das ist nur am Anfang gut und hilfreich und dann macht es Abhängigkeit. Hier bei uns gehst du davon aus, sowas gibt es gar nicht mehr. Sowas ist abgeschafft, an sowas glauben wir gar nicht mehr. Weißt du, denen Mächte ist es ziemlich wurscht, ob du an sie glaubst oder nicht. Die Mächte, die versuchen, an unserem Leben Einfluss zu nehmen. Was Jesus gemacht hat, ist, als er gekommen ist, er hat den Menschen Freiheit gebracht auf dem Gebiet. Mir ist wichtig, euch zu sagen, dass es die Sache gibt und dass man manchmal vielleicht mehr damit zu tun hat, als man denkt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer Person in unserer Gemeinde, die ist schon lange in unserer Gemeinde, eine junge Frau. Also jetzt ist sie schon ein bisschen älter geworden im Laufe der Zeit. Als sie zu uns gekommen ist, Jahre her, hat sie ihr Leben Jesus übergeben. Jesus ist in ihrem Leben Herr geworden. Und je länger, je mehr ist die Frau geplagt worden von panischer Angstattacke. Panische Angstattacke, sowas könnt ihr euch nicht vorstellen. Sie hat, als sie vor kurzem mal bei uns im Gottesdienst erzählt hat, hat sie gesagt, das musst du so vorstellen, wenn dir jemand auf den Eiffelturm nimmt und dir oben raushebt und sagt, in 2 Sekunden lass ich dich fallen. Aber so fühlt sich das an, hat sie gesagt, oder hat sich so gefühlt. Wie ist das in Ihrem Leben reingekommen? Das Ganze. Als ich etwa 20-jährig war, hat sich ein guter Bekannter von ihr das Leben genommen, hat sich umgebracht. Und als ich die Nachricht davon gehört hat, war bei ihren Gedanken da, der auf einmal da war wie angeworfen, das wird dir auch passieren. Und seit dem Tag hat sie die Panikattacke gehabt, je länger, je mehr. Es war für sie wirklich ein Leiden hier. Und in der Regel, in ihre Gedanken war, ich habe das Problem, mit mir stimmt was nicht. Ich muss vielleicht eine Psyche noch, ich entferne noch eine Psyche, das war so ihre Denken. So hat sie darüber geredet. Irgendwann einmal, sie ist an den Hauskreis gegangen bei uns, hat dort die Person, die den Hauskreis geleitet hat, ist mal auf mich zugekommen und gesagt, hey du, das ist nicht mehr normal. Dann sind wir zum Schluss gekommen, wir beten doch mal für dich. Das kann durchaus sein, dass diese geistliche Gefangenschaft ist, eben sowas da hier. Dann haben wir das gemacht. Und ist nichts passiert. Und wir haben es wieder gemacht und wieder gemacht und wieder gemacht. Es ging vielleicht 3-4 Jahre. Schon ein bisschen länger, hä? 3-4 Jahre. Aber im Laufe dieser Zeit ist bei dieser Frau mehr und mehr Freiheit gekommen. Mehr und mehr hat es gehen müssen. Und heute kann sie sagen, ich bin frei von dem. Ich habe noch normale Ängste, wie sie jeder hat. Aber die Panikattacke, das geht es bei mir nur in meinem Leben, das ist weg. Die Geschichte habe ich euch erzählt, um euch gleich ein bisschen zu sensibilisieren auf Gebiete, wo es vielleicht auch die eine oder andere von euch betreffen könnte. Dass es Dinge im Leben gibt, wo man merkt, da bin ich nicht frei, das wäre wie gelebt. Auf einmal kommt etwas über mich und übernimmt wie Steuer. Emotional vielleicht, oder? Oder durch Handlungen, die man machen muss. Das geht in ganz verschiedene Richtungen hinein. Dass man einfach nicht frei ist. Und dann denken wir in der Regel, das ist mein Problem, oder? Da habe ich einen Knacks, oder? Da brauche ich irgendwelche Behandlungen. Immer wieder gehen Leute auf Medikamente, weil das irgendwo in einer, wie sagt man da? Relief ist das englische Wort. Erleichterung gibt, aber nicht Freiheit. Und ich habe festgestellt, wir haben in der Regel dort, hier in unserer Gesellschaft, wenig Ortsbeten. Aber als fromme Menschen, als diejenigen, die an das glauben, was da drin steht, hätten wir eigentlich was Ortsbeten. Wir realisieren es oft nur nicht oder malen den Teufel an die Wand. Ich habe gestern bei unserem Gottesdienst ein E-Mail vorgelesen, wo eine Frau, die uns in einiger Zeit in der Gemeinde mir geschrieben hat. Und das E-Mail, das könnte man so zusammenfassen. Hey Matthias, seit du über die Thematik redest, zuerst habe ich gedacht, das geht mir gar nichts an. Ich bin immer davon ausgegangen, dass finstere Mächte und so, das hat mit Dämonen zu tun und mit so Wahnsinnigkeit, das auf dem Boden rollen und so umschreien und Schweineherde, wenn mich in Dämonen reinfahren, dann schmeißen die sich ins Meer oder so oder schwarze Magie oder irgendwelche verrückte Sachen. Dann hat sie erzählt. Aber in der letzten Zeit ist mir bewusst geworden, dass es auch, oder es gibt so eine Hardcore-Variante von der ganzen Geschichte, es gibt aber auch eine Softcore-Variante. Und ich merke eigentlich, wie sehr das mich persönlich auch betrifft. Und wie mir das hilft, Hilfestellung zu kriegen, wie ich mit dem umgehen kann und was es da für Möglichkeiten gibt, dass das in meinem Leben nicht regieren muss, sondern dass ich da rauswachsen kann und Freiheit kriege. Weißt du, als erst unser Leben reingekommen ist, hat ein Freiheitsprozess begonnen. Wir sind zur Freiheit bestimmt. Wir sind Kinder Gottes und wir wissen, wir kommen in den Himmel. Wir haben ein geniales Erbe. Und wir leben hier aber immer noch auf einer Erde, die noch nicht heil ist. Und da hat was begonnen, wo ich einen Wiederherstellungsprozess nenne. Okay? Wir haben in der letzten Zeit, es hat sich einfach ergeben, seit ich das Thema aufgegriffen habe, sind immer wieder Leute auf mich zugekommen und gesagt, darf ich erzählen? Ich würde auch gerne was erzählen aus meinem Leben, was ihr erlebt habt auf dem Gebiet. Unterschiedliche Sachen. Kreuz und Gläschens. Unterm Strich eine Botschaft. Ich war nicht frei. Es hat Dinge in meinem Leben gegeben, die habe ich mitgelebt. Und Jesus hat mir Freiheit geschenkt. Immer wieder in Verbindung,
indem er konkret auch solche Mächte, wie sagt man da, angesprochen hat und für Leute betet hat. Oft mehr als einmal. Oft war es ein längerer Kampf für Menschen. Und das ist ein Ausdruck von Liebe. Das ist ein Ausdruck von der Gegenwart, vom Reich Gottes. Das ist was extrem Wichtiges. Jetzt kann natürlich die Frage kommen. Ja, hey, aber wenn der Heilige Geist noch in mir wohnt, ja, wenn ich mein Leben Jesus gebe, dann kommt er doch in mir rein, oder? Das sagt doch die Bibel. Dann kann doch gar nichts anderes mehr da sein, oder? Wie geht denn das überall? Ja, also hat Gott nicht so viel Macht. Jetzt vor einiger Zeit hat mir jemand eine Frage gestellt, in dem Zusammenhang, ich habe sie überschrieben, ich bin der Freie, oder? Darüber habe ich gestern geredet und das wird jetzt auch gerne der Rest von der Zeit machen. Ich bin doch frei, oder? So quasi, der Heilige Geist lebt doch in mir. Jesus hat mich frei gemacht, hat mir meine Schuld vergeben. Er ist Einzeuge bei mir. Ich bin doch frei. Hey, oder? Was? Die Frage, die mir die Person gestellt hat, war, wenn Gott allmächtig ist und mein Gott und Vater ist, wie kommt es, dass ich befallen werden kann von dunklen Mächten? Ist Gott nicht stärker als das? Das ist eine berechtigte Frage, oder? So quasi, hey, hallo, also quasi, hat er nicht genug gemacht? Nimm das Maul zu voll, oder was? Und ich würde ganz gerne mal mit euch eine Bibelstelle lesen, wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt es mal auf Römer 8, Vers 22 bis 28. 22 bis 28. Römer 8, Vers 22 bis 28. Ich lese vor. Denn wir wissen, schreibt der Paulus der Römer, und das muss, man muss vielleicht sagen, der Römerbrief, den der Paulus geschrieben hat, ist ein Brief an eine Gemeinde, an Menschen, wo er nicht persönlich gekannt hat. In Rom. Da war er vorher noch nie. Er hat dort hergewollt, das war sein Ziel, die zu besuchen. Und der Römerbrief war wie so eine Visitenkarte, wo er abgibt und sagt, schaut, das sind meine Überzeugungen. Das habe ich von Jesus gekriegt, das ist mein Evangelium. Davon bin ich überzeugt und das prägt meinen Dienst. Der Römerbrief ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem, worum geht es eigentlich im Reich Gottes? Was macht das aus? Und unter anderem im Römer 8, das 8. Kapitel im Römerbrief, übrigens das Kapitel, wo am meisten im ganzen Neuen Testament der Heilige Geist vorkommt. Nie mehr als dort kommt gehäufter das Wort Heiliger Geist vor der Geist. Prüft es mal noch, ihr werdet es feststellen. Also jetzt lesen wir mal vor. Ja? Denn wir wissen, schreibt er, dass die ganze Schöpfung, also das alles, bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, ja, wir Frommen, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben. Also quasi, wir seufzen ohne haben Angst, obwohl doch der Geist in uns drin ist. Der Geist als Erstlingsgabe heißt, als Anzahlung für den Himmel. So könnte man das auch sagen. Seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Man könnte sagen, wir haben Sehnsucht nach Hause, bei Gott ziehen, ja, wo es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr gibt, wo alles gut ist, ja, wo immer die Sonne scheint und kein Schnee mehr ist. Wo es ist schon manche vielleicht Strom, wenn es kein Schnee mehr hätte, gerade für diejenigen, die gerne Skifahren oder Snowboard oder so. Mir reicht es, ich habe genug von dem. Und das ist also der Gedanke, wenn ich in den Himmel komme, ist doch alles gut. Und es ist wirklich so, das ist die Botschaft von der Bibel, da kommen wir heim. Und unser himmlischer Vater wartet auf uns. Das ist echt cool, wenn niemand hier auf der Erde auf uns wartet. Einer wartet garantiert auf uns. Das steht fest und freut sich auf uns. Oder? Und da sehen wir uns doch her. Aber sind wir noch nicht. Denn wir sind zwar gerettet, jetzt kommt was ganz Spannendes, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, das man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Ist doch cool, oder? Das ist mal überlegst. Der Heilige Geist, der in dir lebt, vertritt dich. Mit unaussprechlichem Seufzen heißt, er kann wie niemand anders deine Not, dein Leiden, das Elend, was du manchmal hast, ausdrücken vor der unsichtbaren Welt, vor deinem himmlischen Vater. Das ist extrem genial. Also quasi, der Gedanke, keiner versteht mich, ich kann mir keinen mitteilen, kommt hier zu Ende. Erstens mal hast du einen inne, der dich mitteilen kann. Und es gibt einen, der dich versteht. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Spannend, hä? Wir sind gerettet, aber auf Hoffnung. Was heißt denn jetzt das? Gerettet, aber auf Hoffnung. Ich würde euch gerne zwei Begriffe vorstellen, die ich während meinem Theologiestudium kennengelernt habe und die extrem hilfreich sind, um zu verstehen, wer du bist, aus Gottes Auge und jetzt. Und die zwei Begriffe sind Stellung und Zustand. Das kannst du dir vielleicht merken, Stellung und Zustand. Ich würde zuerst gerne mal über deine Stellung reden. Wer bist du, wenn Jesus in dein Leben hineingekommen ist, wenn der Heilige Geist in dir wohnt? Wer bist du? Du bist das Kind vom lebendigen Gott, ist das, was die Bibel sagt. Deine Schuld ist dir vergeben. Und zwar alle Schuld. Die vergangene, die jetzige und auch die, die du in Zukunft machen wirst. Du musst nicht in Beichte gehen, damit du sie loskriegst. Das hat Gott durch Jesus ein für alle Mal gemacht. Das ist extrem befreiend. Und du musst auch nicht denken, wenn der ein oder andere Seich machst, dass du wieder aus dem Himmel gehst. So quasi, als wieder vor die Tür gestellt wirst. Dass du mal erst ein bisschen oberartig sein musst, dass du wieder rein darfst. Das Thema ist wirklich erledigt. Deine Schuld ist vergeben. Das ist Botschaft von der Bibel, das Evangelium, ist gute Nachricht an die Elenden und Armen. Der Heilige Geist wohnt in uns. Das ist auch was, was im Neuen Testament gesagt wird. Epheserbrief Kapitel 1, das ist ein genial schon zusammengefasst, die ersten 14 Vers, wer du bist. Das ist enorm lässig. Kind vom lebendigen Gott, erfüllt mit dem Heiligen Geist, behütet, beschützt, bewahrt, aufs Erbe her. Du hast eine Anzahlung gekriegt von der Ewigkeit, schon in deinem Herz drin ist der Heilige Geist. Das alles ist eine Tatsache. Wir sind Berufene von Gott, wir sind gerecht gemacht. Das bist du. Das ist deine Stellung. So sieht dich Gott, weil er sieht dich in Jesus. Er sieht nicht mehr dich und mich. Wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, dann sieht er Jesus. Und dort brauche ich gerne eine Illustration. Die brauche ich jetzt auch wieder, weil es hat mir mal so extrem geholfen. So extrem einfach, damit man checken kann, was es heißt, wenn ich Jesus gehöre. Das bist du, das ist Jesus. Wenn du dein Leben Jesus gibst, sagst Jesus, bitte sei mein Herr, nimm mein Leben, vergib mir meine Schuld. Dann kommst du in Jesus. Wen siehst du jetzt noch? Bitte? Jesus, oder? Siehst du dich noch? Hä? Nein? Das ist Gottes Optik. Genau so sieht er dich. Das ist die Botschaft vom Neuen Testament. Das ist extrem befreiend. Gott sei Dank sieht Gott mich nicht mehr. Nicht, weil er ihn nicht sehen will oder so, sondern weil er hat sich entschieden, darum habe ich meinen Sohn gegeben auf die Erde, damit ich den Menschen, meine Geschöpfe, die selber niemals frei sein können, Freiheit bringen. Und seit dem Moment, als Jesus am Kreuz gestorben ist, nur verstanden, gibt Gott jedem Menschen die Möglichkeit zu sagen, du kannst in meinem Sohn sein. Das ist ein geniales Angebot. Du kannst in meinem Sohn sein. Du musst ihn einfach einladen. Das wird nicht automatisch geschehen. Weil Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Wir können uns entscheiden, sagen ja und nein. Das macht uns ihm ähnlich. Er hat uns ja in seinem Abbild geschaffen. Wir können entscheiden. Und das respektiert Gott. Das ist immer die Frage, die Leute haben, warum lässt Gott so viel in der Welt zu? Weil Gott sich entschieden hat, ich respektiere die Entscheidung von Menschen, auch wenn sie wahnsinnig ist. Ich respektiere sie, weil ich ihnen würdige habe. Das ist extrem spannend und gibt uns eine Verantwortung mit, die ich denke, wenn ich gut wahrgenommen habe auf der Erde, darum säuft die Schöpfung so fest. Aber Gott hat uns nicht allein gelassen, er hat seinen Sohn gegeben, das wisst ihr alles, oder? Aber so sieht uns Gott genau so. Das ist deine Stellung. Das Interessante ist, aber da innen drin ist immer noch du. Hast dich nicht verwandelt. Sagt, das Gummi ist immer noch blau. Ist immer noch ein Gummi. Mit der Zeit geht es jetzt dann kaputt, brauche ich wieder neues. Ja, das ist dein Zustand. Da hat sich nichts verändert. Im Moment. So bist du immer noch. Und in dem Zustand leben wir heute auch noch. Ist interessant, oder? Als du dein Leben Jesus übergeben hast, waren sofort alle schlechten Gedanken weg aus dem Leben. Ja. War alles gut? Vielleicht die ersten 3-4 Tage. So quasi ist die Frau mit die erste Liebe, oder? Und dann, bumm, trifft einem die Realität wieder. Und dann merkt man, ich bin immer noch der gleiche, oder? Ich habe immer noch eine Tendenz zum, da kommen so ein paar Sachen, ich war immer noch krank. Da habe ich doch gedacht, jetzt bin ich heil. Das ist unser Zustand. Und unseren Zustand könnte man so umschreiben, immer noch leben wir in einer seufzenden Schöpfung. Immer noch. Und wir seufzen mit. Ganz besonders, wenn wir einen Schicksalsschlag treffen, seufzen wir mit. Wenn Dinge nicht so laufen, wie wir denken, dass sie laufen sollten, seufzen wir um. Noch immer sind wir fehlerhaft. Ja? Wir wollen zwar das Gute, aber Mist, schon wieder schiefgegangen. Wir sind nämlich tendenziell Egoisten. Auch Fromme sehen das. Ja. Nur zuerst nach uns selber. Vielleicht schaffen wir es eine Weile, wirklich wegzuschauen, aber früher oder später ist nur Frage von den Umständen. Was jetzt wieder? Hier, immer noch so. Ja? Und das Geniale ist, dass uns das geschenkt ist. Wir werden krank, brauchen Heilung. Wenn wir alle sterben müssen. Hier. Es sei denn, der Herr kommt vorher und auch dann kommt das hier, das da, nicht in den Himmel. Das wird verwandelt vorher. Ist so. Das ist unser Zustand. Oder ihr könnt es auch zusammenfassen mit einer Geschichte aus Johannes 13. Wir haben es alle nötig, dass uns Jesus die Füße wäscht. Also Johannes 13 ist die Fußwaschung. Ist als Jesus vor dem letzten Passafest, wo er mit seinen Jüngern zusammen gefeiert hat, das Passamal, hat er sich getroffen, in dem einen Haus da, seine Jünger und er. Und dann hat Jesus sich eine Schürze umgebunden und hat sich so ein Gefäß mit Wasser genommen und hat sich abgeknäudet und hat seine Jünger die Füße angefangen zu waschen. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, in der Kultur ist das etwas außergewöhnlich. Das machen die Bibellehrer nicht. Eher umgekehrt. Ja? Schaufrog von Stellung und Zustand. Dann hat er das gemacht. Und als er zum Petrus gekommen ist, also wahrscheinlich waren die anderen Jünger so perplex, die haben gar nicht reagiert. Und ich dachte, okay, mach halt. Dann ist er zum Petrus gekommen und der Petrus sagt, hey, halt, stopp, halt. Hier läuft was falsch. Du wirst mir die Füße nicht waschen. Du bist mein Meister. Wenn einer Füße wäscht, dann ich dir, aber sicher nicht du mir. Dann sagt Jesus zum Petrus, wenn ich dir nicht Füße wäsch, dann hast du keinen Teil an mir. Dann gehörst du nicht zu mir. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe es mal versucht vorzustellen, so bildhaft, und versucht mich rein zu versetzen und gedacht, wahrscheinlich war der Petrus da gestanden und gedacht, hä? Ah, ist wieder so ein Gleichniszeugs wahrscheinlich. Was hat er da wohl vor? Dann sagt der Jesus, okay, wenn das so ist, dann wäsch mir gerade ganz. Weil ich war da so wirklich ein Teil von dir, oder? Also pragmatisch war der Typ schon, oder? Dann hat Jesus geantwortet, du bist schon rein, wegen des Wortes willen. Jetzt müsst ihr wissen, das Wort ist mehr als was Ausgesprochenes, wo Jesus seine Jünger gegeben hat. Das Wort ist er selber. Johannes Evangelium fängt so an, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und das Wort, Logos heißt es auf Griechisch, wurde Mensch und wohnte unter uns. Ja? Jesus. Wegen mir bist du schon super. Was du aber brauchst, ist immer wieder, dass deine Füße gewaschen werden. Das brauchst. Das ist für mich einmal ein extrem hilfreiches Beispiel von dem, was wir alle auch brauchen. Wenn wir durchs Leben gehen, werden unsere Füße dreckig, oder? Damals war das viel mehr der Fall als bei uns heute. Oder in der Zeit, wo die gelebt haben mit Sandalen, all dem trauen Schweiß und Staub und all das. Und mehr als Staub, aber ich sage nicht, wie es heißt. Das ist dann alles kein. Und wenn man dann in ein Haus reingekommen ist, in Indien, übrigens so, wenn du in Indien ein Haus gehst, ziehst du deine Schuhe aus. Das ist einfach so. Ich sage mir immer wieder, wenn ich nach Indien gehe, ich nehme Schuhe mit ohne Schnürsenkel und vergesse immer wieder, dann musst du da machen, bis dann wieder deine Schuhe draus hast. Was wir brauchen, ist, dass uns jemand unsere Füße wäscht. Unseren Alltagsdreck wegmacht. Das macht Jesus. Wir nennen es Vergebung unserer Schuld. für uns. Weil er hat zum Kreuz Ei für alle Mund. Okay? Das ist unser Zustand. Und jetzt ist wichtig, was begonnen hat, als der Heilige Geist unser Leben hineingekommen ist. Ich nenne es gerne, es hat ein Wiederherstellungsprozess angefangen. Von innen nach außen. Ja, der Heilige Geist kommt in uns wohnen und sagt, ist zwar eine Bruchbude hier, ich mache das Beste draus. Sondern er sagt, es ist zwar eine Bruchbude hier, aber ich bin Fachmann im Renovieren. Und ich würde ganz gern mit dir zusammenarbeiten, um einen Renovationsprozess zu beginnen. Dass aus dir ein wunderschöner Tempel wird, wo ich drin wohne. Das ist eigentlich seine Absicht mit uns, wenn er einzieht. Ist wichtig vielleicht in dem Zusammenhang, das Reich Gottes, die Herrschaft von Gott, hat in unserem Leben begonnen, als der Heilige Geist kam, als Jesus in unser Leben hineinkam, aber es ist noch nicht vollendet. Die Vollendung, auf die warten wir noch. Da hätte ich auch eine Bibelstelle für euch, um das gleich ein bisschen zu begründen, weil ich begründe gerne Sachen mit der Bibel. Das hebt 1. Korinther 15. Vers 19 bis 28. 1. Korinther 15, 19 bis 28. Wir sind dann bald mal fertig. Okay? Ich lese mal vor, ab Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus. So quasi, ist Jesus für uns ein gutes moralisches Vorbild? So. Dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Findest du gut? Sinken lassen. Wenn du denkst, dass das Leben mit Jesus Christ sei, nur was ist für hier und jetzt, später gibt es nicht, sogar ein moralisches Vorbild und all das. Paulus sagt, du bist der Elendeste von den Leuten. Quasi, du brauchst echt Hilfe, wenn du das denkst. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Glaubst du an die Auferstehung? Ist eine Frage. Ja. Darf ich dir was sagen? So weit eine Fangfrage. Wenn du in die Auferstehung glaubst, weil das in der Bibel drin gesagt wird, oder? Das findest du ja nur da drin. Du hast gelesen, du hast erzählt, du hast nachgeprüft nicht mehr an und du glaubst es. Wenn du an die Auferstehung glaubst, als Übernatürliche, dann musst du auch an die Dunkelseite vom Übernatürlichen glauben. Oder zumindest einmal damit rechnen. Man kann das eine nicht haben, ohne das andere. Das lasse ich jetzt mal ankommen bei euch. Du kannst das eine nicht, ohne das andere haben. Und ich stelle fest, dass viele fromme Menschen das eine nehmen und das andere ausblenden. Und dann müssen sie mit Lebensumständen kämpfen, die vielleicht, sagen wir es mal, geistlicher Natur sind, mit natürlichen Mitteln. Das wird schwierig. Das geht nicht. Das wird echt hart. Weil wir aber an die Dimension gar nicht denken. Weil da bei uns, es gibt ja heute mehr und mehr Leute, die theologisch tätig sind, die nicht einmal mehr an Auferstehung glauben. So weit sind wir schon gekommen als aufgeklärte Westler. Und dann wird es wirklich nur noch eine gute Sache fürs Diesseits, für Moral und so und Frieden und Gerechtigkeit und all das. Ist ja alles nett und schön, aber es löst das Problem nicht. Das geht tiefer. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als erst in Christus, also zuerst steht Jesus auf, das ist schon passiert. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Das wäre mir, wenn er wieder kommt. Danach das Ende. Wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, nachdem, das müsst ihr gut zuhören, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Das ist Präsenz. Ja. Denn, das heißt nicht, denn er herrschte, bis Gott ihm alle seine Feinde zu Füßen gelegt hat. Hatte. Das passiert noch. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles ist sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Wir haben so eine fromme Vorstellung in uns, dass wir denken, nachdem Jesus auferstanden ist, sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, in den Himmel genommen worden ist, dass er zur Rechte von Gott sitzt, was auch stimmt, und dort regiert und das Leben genießt. Ich bin wieder da, war dreckig da unten. Aber jetzt bin ich wieder da. Das denken wir so. Und dann ist da irgendwo noch so eine Uhr, wo da tickt und wo Gott sagt, wenn ich den Zeitpunkt festgelegt habe, gehst du wieder runter und machst das Ding da unten fertig. Ich sage dir noch nicht wann, aber demnächst. So denken wir. Was aber der Text hier sagt, ist, nachdem er auferstanden ist, ist er am Herrschen. Und er unterwirft sich, jetzt heißt es hier, Macht und Gewalt und Herrschaft. Die Begriffe, das ist spannend, wenn man die mal ein bisschen nachschaut im Neuen Testament, findet man sie zum Beispiel in Epheser 6 und in anderen Stellen, wo es klar in Verbindung steht mit finsterer Macht. Oder mit anderen Worten, was Jesus im Moment tut, ist zu Ende führen, was er hier begonnen hat. Ist aber noch nicht fertig. Hast du das auf drei gekriegt? Macht das, kommt das gleich ein bisschen an? Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Den wird es mal nicht mehr geben. Und dann, wenn das alles fertig ist, dann wird Gott, dann wird Jesus das Reich wieder am Vater übergeben. Und dann wird Gott alles in allem sein, heißt es. Dann ist es fertig. Dann schließt sich der Kreis. Aber bis dort her ist noch was im Gang. Und in dem Gang sind wir mit drin. Haben wir alle Aufgaben noch. Durch unser Gebet, durch die Art, wie wir leben, durch Entscheidungen, die wir fällen. Jeden Tag möchte der Heilige Geist mehr in unserem Leben erneuern. Wie gesagt, er hat einen Erneuerungsprozess im Gang. Also quasi, er gibt sich mit der Bruchbude nicht zufrieden, sondern er sagt, ich mache was Gutes draus, da wird was draus. Und er braucht jetzt unsere Mitarbeit, die New Mini. Zu unserer Mitarbeit gehört, sage ich noch ein paar Sachen, dann bin ich fertig. Es geht, denke ich, schnell, dass wir unser Denken erneuern. Unser Denken. Dass wir die Weltsicht übernehmen von dem, wie Jesus die Welt sieht. Gottes Perspektive. Und die ist echt zum Teil ein bisschen anders, wie die, die wir hier lernen, wenn wir hier aufwachsen in unserer Gesellschaft. Echt anders. Man kann versuchen, fromm zu leben mit dem Denken von unserer Welt hier. Aber das lässt dich immer so zwischen zwei Stühlen auf dem Boden sitzen. Das ist nicht befriedigend. Deswegen Römer 12, Vers 2 sagt der Paulus, erneuert euer Denken. Seid nicht gleichförmig mit der Welt. Und gleichförmig, nicht gleichförmig sein mit der Welt, heißt nicht, das ist alles dreckig und schlimm und furchtbar, sondern es ist nicht Gott angemessen. Die Perspektive, die man der Welt hier diesseitig so nimmt, das ist nicht Gott angemessen. Das ist unter Wert verkauft. Wenn du aber nicht unter Wert verkauft sein wollt, sondern aus einer Perspektive von Gott Sachen sehen wollt, dann müsst ihr umdenken. Dann müsst ihr ein paar Sachen echt anders sehen. Und unter anderem heißt das, dass man die übernatürliche Welt mit einbezieht. Das sage ich jetzt nicht, um euch Angst zu machen, was überall ins Finstere Licht. Sondern hey, ja, sie sind überall. Und manche Sachen, die kriegst du nicht gelöst. Auf menschliche Art. Da musst du einfach mal, dort geht es darum, dass du betest, dass du vielleicht Wahrheit aussprichst, die Bibel sagt. Da geht es darum, den Kampf aufzunehmen und in deine Mächte zu widersetzen. Und dann wird was passieren. Wie gesagt, die Frau, die über Jahre von Ängsten geblockt war, ist von panischen Ängsten, die hat es nicht mehr. Da gibt es noch einige andere Storys erzählen, wo Gott Freiheit geschenkt hat ins Leben von Menschen hinein. Wo braucht es unsere Mitarbeit noch? Dass wir Heilung für uns in Anspruch nehmen. Immer wieder. Dass Gott uns heilen kann. Körper, aber auch eine Seele. Gott ist ein guter Seelenheiler. dass wir Befreiung für uns in Anspruch nehmen. Dort, wo wir gelebt werden, dort, wo es uns treibt, dort, wo wir merken, da bin ich nicht ich. Ja, kurzem hat mir jemand gesagt, und da werden wir jetzt auch demnächst mal beten für den, der ist schon lang fromm. Da sagte er mir, hey, weißt du was, Matthias, in gewissen Umständen merke ich, dass ich einen wahnsinnigen Jähzorn in mir habe. Und dass ich zu allem in der Lage bin. Und was dann für Wort aus mir rauskommen, das glaubst du nicht. Das ist ein typisches Beispiel von so einer Gefangenschaft. Wie kann man gefangen werden? Wie kann sowas in uns reinkommen? Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Indem wir was Traumatisches erleben, indem jemand uns wirklich verletzt, indem Lebensumstände einfach passieren, wenn wir damit umgehen können. Wirklich nicht. Passiert es jedes Mal, wenn sowas passiert? Nein. Es ist wie eine offene Tür, vielleicht hier im Dorf, oder du hast ein Haus, deine Tür ist offen, hast sie vergessen zuzumachen, als du morgens das Haus verlassen hast. Jetzt denkst du den ganzen Tag dran, Gott, mein Haustür steht auf, und zwar sperrangelweit steht sie auf. Was kommt doch da alles drin, oder? Nachbarskatze, Nachbarshund, was machen die alles drin, oder? Geht die Nachbarin auch noch rein und schaut vielleicht? So. Und dann kommst du am Abend heim, oder? Die Tür steht wirklich auf. Was ist passiert? Alles oder nichts? Je nachdem, wer gerade die offene Tür sieht und sich entscheidet, da gehen wir rein. Und so ist es mit finsteren Mächten. Oh, die sind nicht allgegenwärtig, sondern nicht allwissend, das ist allein Gott. Aber wenn sie eine offene Tür finden, wisst ihr, was sie dann machen? Dann ziehen sie ein. Und der Paulus schreibt einmal in Epheser 4, Vers 27, sagt, er gibt dem Teufel keinen Raum. Man kann dem Teufel Raum geben. Durch Art und Weise, wie man denkt und wie man lebt. Und den Raum, wenn er ihn findet, nutzt dann auch. Und dann entstehen so Abhängigkeitsverhältnisse. Oder so Unterdrückungsverhältnisse. So kann das passieren. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Wie gesagt, bei der einen Frau, wo ich erzählt habe, war es, als sie gehört hat, von dem Freund, der sich das Leben genommen hat. Und die Gedanken, die gekommen sind, und auf einmal in ihrem Leben Besitz ergriffen haben. Das hat es angefangen. Verrückt, hä? In meinem Leben, und wenn man unterwegs war als Pastor, immer wieder mit Leuten zu tun hatte, die sind missbraucht worden als Kinder. Hauptsächlich Modis. Mit ihnen ist was gemacht worden, was man nicht darf. Und es hat in ihrem Leben was kaputt gemacht und es hat ein Abhängigkeitsverhältnis gegeben. Wo sehr zerstörerisch ist im Leben von solchen Menschen. Wirklich zerstörerisch. Wo sie nichts dafür können. Das ist noch wichtig. Auf der anderen Seite aber auch sehen, was Gott tun kann. Wenn Menschen ehrlich wären, über das zu reden, und wenn sie merken, ich brauche Hilfe und Heilung und Befreiung. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben sich verletzt, selber Wunden zugefügt, weil sie sich nicht mehr gespürt haben. Und das ist die einzige Art war, wie sie gemerkt haben, ich lebe noch, auf irgendeine Art. Ich kenne Leute, die haben ihr alles vernarbt, alles. Getriebene Leute. Meinst du, das macht einer freiwillig? Da ist was kaputt. Aber ich habe auch gesehen, wie Gott solche Menschen heil macht, über Jahre hinweg. Es braucht unsere Mitarbeit. Was weiter unsere Mitarbeit braucht, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass wir dem Teufel keinen Raum geben. Dass wir uns reinigen. Dass wir Sünde sein lassen. Das Letzte, dass wir uns ausrüsten lassen. Der Geist Gottes bringt ja seine Gaben mit. Seine Ausrüstung in unser Leben hinein. Eine Frucht, die er wirkt in unserem Leben, ist Liebe, dass wir andere Menschen gerne haben können, ihnen dienen können, all das. Da braucht es unsere Mitarbeit, dass wir das wollen und dass wir das willkommen heißen. Das habe ich euch viel gesagt. Und mein Gedanke, warum ich das gemacht habe, ist auch ein bisschen sensibilisieren, vielleicht wieder neu auf das Gebiet. Und einmal schneller vielleicht den Gedanken zu prüfen, ist hier was, wo vielleicht das finsteres Ding versucht, mir Lebensqualität zu stehlen. Ist hier was, wo was versucht, mich gleich zu machen? Wo was versucht, mich in den Boden zu nehmen? Und wenn du es merkst, wenn es sich so anfühlt, wie fühlt sich sowas an? Hoffnungslos? Wirklich Hoffnungslosigkeit kommt. Du bist mit dir absolut nicht mehr zufrieden. Du fängst dir an zu hassen. Du fängst Gott an zu zweifeln. Mit dem Gedanken, Gott, wo bist denn du? So, wenn es mir so verschissen geht, wo bist denn du jetzt da hier? So Gedanken kommen denn. Und wo du eigentlich zum Schluss kommst, ist doch alles kein Wert. Wenn so Sachen passieren, das immer wieder in dir drin ist, es kann eine Hilfe sein, dir mal den Gedanken nachzubringen, vielleicht bin ich irgendwo in einer Gefangenschaft drin. Oder die Leute, mit denen ich unterwegs bin. Und dann braucht es im Wesentlichen einfach mal Befreiung. Wie geht das? Indem es Leute erzählt, mit denen man unterwegs ist, die Jesus kennen. Dass die mal für einen beten. Und im Namen von Jesus Autorität nehmen. Wir sind ausgerüstet worden mit interessanten, guten Werkzeugen. Die nehmen wir jetzt aber nicht mehr aufs Korn. Ich habe vor ein paar Wochen bei uns darüber geredet, auf unserer Homepage kann man das abladen, die ganze Reihe kann man dort abladen und anhören. Eins nach dem anderen. Und dort rede ich auch gleich ein bisschen über so Werkzeuge, die es gibt, die in der Bibel erwähnt werden. Das Blut von Jesus zum Beispiel oder das Wort vom Glauben, es gibt noch ein paar Sachen, die sind extrem stark. Weil gegen finstere Mächte kämpfst du nicht mit Kanonen und mit Knarren oder so. Nee. Und auch nicht mit einem Kreuz oder mit Knoblauch oder so. Wirklich auch nicht. Absolut effektiv nicht. Aber es gibt ein paar sehr, sehr wirksame Sachen, wo die Bibel drüber redet. Und genau das habe ich so gleich ein bisschen auch erwähnt in den letzten Wochen. Ich hoffe, es hilft euch in eurem Unterwegssein. Ich weiß, dass es was Starkes sein kann, wo unser Leben verändert, wenn wir die Perspektive auch mit einbeziehen.